Gut. Also dann fange ich einfach mal an jetzt. Ne? Kaiser Käthe Terrier. Oder welche Bedeutung haben Bundestrainer? Am Mikrofon begrüßt Sie
Michael Lissek und
Werner Hansch.
Band ab.
Was ist ein Bundestrainer? Es ist auf jeden Fall eine gesellschaftliche Figur von überragender Bedeutung. Ein nationaler Repräsentant der ersten Reihe.
Philipp Seldorf, Süddeutsche Zeitung, Redakteur, eine der Edelfedern.
In einem Atemzug zu nennen mit dem Bundespräsidenten und dem Bundeskanzler, ganz sicher. Eine Identifikationsfigur der Deutschen. Es ist natürlich auch ein wunderbarer Sündenbock für große Teile der deutschen Nation.
Fußball ist natürlich Volkssport. Der WM-Titel gegen Ungarn in Bern war ja so ein bisschen so die eigentliche Gründungsstunde der Bundesrepublik.
Philipp Köster, Herausgeber des Fußballfanzines 11 Freunde.
So eine Art Meilenstein, in dem sich wieder so eine Art positives Ich-Gefühl gebildet hat. Große WM-Titel waren für uns immer auch eine Möglichkeit zu sagen, hey, wer sind wir in was in der Welt?
Das deutsche Volk liebt diese Nationalmannschaft, will mit ihr leiden, will sich an ihr reiben, möchte sich mit ihr freuen.
Sabine Töpper-Wien, Hörfunk-Sportchefin des Westdeutschen Rundfunks und Reporterin.
Letztes Indiz war natürlich der Ausraster von Rudi Völler nach dem 0-0 von Reykjavik auf Island, wo es ja in der Nation praktisch nur noch ein Gesprächsthema gab. Das ist immer noch eine der letzten Domänen, wo vielleicht auch so ein deutsch-nationales Denken positiv bei den meisten zumindest rüberkommt.
Die Mannschaft hat eine gewaltige Anstrengung gebracht. Wenn Sie mal sehen, wie viele doch mit Verletzungen dieses Endspiel gegangen sind. Wenn sie aus einem Land kommen, wo manch einer, der einen Husten hat, sich sofort krank meldet. Die sind stehen geblieben. Die haben nicht darüber überlegt, wie können ich mich aus der Sache wegdrücken, sondern ein Mannschaftsgeist, Kampfmut bewiesen. Tolle Tugenden.
Ja, das habe ich ein Problem. Wie soll ich den vorstellen? Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist eine der letzten Bastionen nationalen Wir-Gefühls. Die Nationalmannschaft, c'est moi! Und ihr Frontmann ist der Bundestrainer. In ihm bündeln sich die Wünsche und Begehrlichkeiten der deutschen Nation.
Es ist natürlich so, dass der Fokus immer auf dem Trainer liegt, weil in Deutschland ein sehr romantisches Bild vom Trainer existiert. Als Dompteur in der Manege, der versuchen muss, die gesamten Einzelteile zu einem harmonischen Ganzen zu formen.
Der Trainer ist schon, ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern auch so ist, aber hier in Deutschland ist es so, dass der die Figur ist, auf die sich alle Blicke richten. Der Trainer muss stark sein.
Grüße dich. Auf geht's. Tut mir leid, aber ich hab da. Das kann sein, dass die Büsseln zu mir das einmal vor 14 Tagen, aber ich vergieße das wieder.
Franz Beckenbauer.
Der Kaiser.
Trainer der Fußballnationalmannschaft zwischen 1984 und 1990.
Lichtgestalt und Strahlemann.
Als Sohn eines Postbeamten geboren, wird er in die Geschichte eingehen als gottgleiche Figur des deutschen Fußballs.
Ja, ich denke, das ist einer aus einer anderen Welt, der mit uns zusammen auf der Erde lebt. Dass man einfach sagt, das ist toll, wenn ich überhaupt mal in seine Nähe komme. Und wenn die Nähe auch nur ein Fernsehapparat ist, dann bin ich schon stolz.
Als Interviewpartner beliebt, als Werbepartner umhegt. Finanziell versorgt.
Der Guru und Firle Franz.
Coachte das Nationalteam in 66 Spielen, gewann davon 36 und verlor 13. Das sind rund 55% Erfolgsquote.
Der Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, Franz?
Holte mit der Nationalmannschaft 1990 den Weltmeistertitel. Danach trat er ab. Man nennt ihn den Kaiser.
Weil Franz Beckenbauer immer etwas Elegantes ausstrahlt und auch so ein ganz bisschen was Unnahbares hat. Glaube ich, schmückt sich jeder, wenn er sagen kann, oh, Ich habe den Beckenbauer übrigens mal live gesehen. Das ist eine Ehre, da bekommt man einen kalten Schauer.
Ich war ja auch da in Ruanda und habe Berggorillas beobachtet, schon vor Jahren. Und wir sind 3-4 Stunden hochgestiegen, um überhaupt Berggorillas zu sehen. Und dann das Geheimnis auf einmal zu erblicken, den Berggorilla.
Hans-Hubert Vogts.
Der Terrier.
Trainer der Fußballnationalmannschaft zwischen 1990 und 1998. Geboren in Büttgen am Niederrhein. Wegen seiner geringen Körpergröße auch Berti genannt.
Biedermann, der Steinbeißer.
In seiner aktiven Zeit mehrmals Spieler des Jahres. Galt zwar als wenig talentiert, verkörperte dafür aber die deutschen Tugenden Fleiß, Disziplin und Treue. Sowas riss in den 70ern das Publikum von den Sitzen. Arbeitete von 1978 bis 1984 als Jugendtrainer des DFB und war danach Co-Trainer von Franz Beckenbauer. Als Bundestrainer war er als Kleingeist verschrien, als Interviewpartner verlacht.
Wie kommt das, dass dieser Berti Vogts, der so erfolgreich gewesen ist in seiner Karriere wie kaum ein anderer, dass der trotzdem immer so ein Problemchen hat?
Nun, es liegt an seinem besonderen Charakter.
Der Mann ohne Charisma, McBerti.
Coachte das Nationalteam in 102 Spielen, gewann davon 67 und verlor 12. Das sind rund 65% Erfolgsquote. Holte mit der Nationalmannschaft 1996 den Europameistertitel, schied aber 2 Jahre später im Achtelfinale der Weltmeisterschaft in den USA aus. Das verzieh man ihm nicht recht, sprach von Schande und schickte ihn in die Wüste. Vogts wurde Trainer in Kuwait. Mittlerweile trainiert er die schottische Nationalmannschaft. Hans-Hubert Vogts nennt man den Terrier.
Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum
die Schärfe bringt eh doch rein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen?
Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt da reingebracht.
Ja, du nicht. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast 3 Weizenbier getrunken, bist schön locker.
Rudolf Völler.
Tante Käthe.
Trainer der Fußballnationalmannschaft seit 2000. Zwischen ihm und Berti Vogts trainierte Sir Erich Ribbeck das Team. Aber das war nur der Versuch einer Reinstallation des Kaisers für Arme und muss uns deshalb hier nicht interessieren. Als Spieler wurde Völler von den Rängen gerne mit Sprechchören besungen, war mehrfacher Torschützenkönig und kreierte den in den 80er Jahren volkstümlichen Fußballerhaarschnitt Fokuhila.
Der Zwei-Gesichter-Rudi, der Kumpeltyp, der Junge von nebenan,
machte sich einen Namen als Medienkritiker, als er von einem isländischen Studio aus Sportchef Gerhard Delling messerscharf als Unterhaltungschef titulierte und seinem Interviewer Waldemar Hartmann Weißbier-Doping unterstellte.
Aber ich kann diesen Käse nicht mehr hören. Und bei jedem Spiel, wenn wir kein Tor geschossen haben, und dann ist noch ein tieferer Tiefpunkt, als wir eigentlich schon hatten. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören.
Der Ausraster, der so ein Scheiß, Mist und Käse-Rudi.
Coacht das Nationalteam seit 44 Länderspielen, gewann 25 Mal, verlor 10 Mal. Das sind rund 56% Erfolgsquote. Wurde mit der Nationalmannschaft im Jahre 2002 Vize-Weltmeister. Rudolf Völler nennt man Tante Käthe.
Kaiser Käthe Terrier. Hat irgendwann mal jemand darüber nachgedacht, was für ein Bockmist solche Images, solche Etiketten sind? Und dass vielleicht nichts, aber auch gar nichts an ihnen wahr ist?
Franz Beckenbauer ist, fürchte ich, im Vergleich zu Berti Vogts ein wahrer Provinzler. Und das nicht nur sprachlich, sondern Berti Vogts war, glaube ich, 9-mal in Südafrika, bevor er zum ersten Mal da als Spieler aufgetreten ist. Er hat in Japan trainiert, er war in x Ländern der Welt, hat bei Zulus gelebt, hat im Kibbutz gearbeitet. Er hat lauter Dinge gemacht, die ihm niemand zutraut. Er ist weitaus der größte Gourmet, den ich in diesem ganzen Milieu kenne, eigentlich den ich überhaupt kenne. Wenn Sie wissen wollen, wo man den besten Wein trinkt und welcher das ist, fragen Sie Berti Vogts. So viel wie Günther Jauch über Geld weiß, so viel weiß Berti Vogts über den Wein.
Sagt Roger Willemsen.
Aber so ein Versuch, ein Image zu konterkarieren, ist eigentlich sinnlos. Denn streng genommen kann ein Image gar nicht falsch sein. Images sind Funktionen. Die haken sich an 1-2 Eigenschaften fest, bleiben hängen, werden wieder und wieder reproduziert und kein Mensch scheißt sich drum, ob sie mit der etikettierten Person irgendwie identisch sind. Images dienen dem Gebrauch. In unserem Bundestrainerfall Kaiser Käthe Terrier dem nationalen Gebrauch.
Zufall? Mit den genannten drei Fußball-Bundestrainern hat es der Deutsche Fußballverband innerhalb von 20 Jahren geschafft, drei typische deutsche Selbstbilder zu bedienen. Kaiser Franz Beckenbauer steht für den Grand Seigneur und Fußballdiplomat. Terrier Berti Vogts für den fleißigen Arbeiter, ein Nachkriegsgewächs. Und Rudi Völler für den Kumpel von nebenan, den netten, irgendwie neutralen Prolo. Und nur eine dieser Projektionen wollte das deutsche Fußballvolk nicht sehen.
Das wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht, dass er das, was ich da durchgemacht habe nach 92, nach 94, das war schon, muss ich sagen, mehr als ein Fegefeuer. Und das wünscht mir seinen schlimmsten Feind nicht.
Wer ist der schönste Trainer der Stadt?
Birdie Fox, schalalala.
Wer schleppt die geilsten Weiber ab?
Birdie Fox, schalalala.
Wer trägt Größe XXS?
Birdie Fox, schalalala.
Und ist dafür schon ganz schön käs.
Ich habe meine Lehre ja beendet, 3,5 Jahre, habe ein halbes Jahr als Geselle gearbeitet, denn ich wusste nicht, schaffe ich das als Profi oder nicht. Und bin dann morgens früh, habe ich um 6 Uhr angefangen, bis 2 Uhr als Geselle gearbeitet. Und musste um 3 Uhr nachmittags bei Borussia Mönchengladbach auf dem Trainingsplatz stehen. Und damals, auch das muss man ja mal sagen, Monatslohn 65 D-Mark. Im vierten Lehrjahr war es 105 D-Mark. Damit muss man noch alles auch so begleichen. Ich nehme Fahrtkosten von Büttke nach Neuss. Davon musste ich auch meine eigenen Sachen kaufen, Trainingssachen, Fußballschuhe. Das wurde nicht gestellt vom DFB. Vielleicht leben wir in einer anderen Zeit, aber unsere Jugend soll eigentlich auch mal darüber nachdenken, ist das alles noch selbstverständlich, was der DFB, was die einzelnen Verbände für den Fußballer tun?
Als Berti Vogts 1990 Bundestrainer wurde, war die Nachkriegszeit eigentlich vorbei. Deutschland machte sich warm für Wiedervereinigung und blühende Landschaften. Und das Letzte, woran man erinnert werden wollte, war so etwas Verschnarrtes wie deutsche Tugenden. Ab jetzt sollte es anders zugehen. Glamour sollte her, Größe, Repräsentanz. Außerdem waren wir ja gerade unter dem Kaiser Weltmeister geworden. Und der hatte nachher in einem Interview gefabelt, ab heute sind wir unschlagbar.
Das war wie gesagt 1990. Hatte da das Team von Soziologen und Werbestrategen, die der DFB, nehme ich mal an, zur Auswahl des Bundestrainers einsetzt, hatten die da einfach nur gepennt? Weil die deutsche Fußballnation, nennen wir sie einfach mal so, weil die eigentlich etwas ganz anderes wollte?
Ich glaube, wir haben gleichzeitig ein ganz heimliches Bedürfnis nach einer gewissen Grandezza, nach einer, nach Personen, die uns imponieren, nach Leuten, die ein bisschen über uns schweben. Und ich glaube, Berti Vogts sah einfach vom Äußerlichen und vom Habitus einfach zu sehr aus wie der deutsche Spießbürger. Und man fühlt sich, glaube ich, an dieses Dasein, an diese Realität nicht unbedingt gerne erinnert.
Ja, was man Vogts vorgeworfen hat, war im Grunde nichts anderes, als dass er Berti Vogts ist. Das ist die große Ungerechtigkeit, die der Bundestrainer Berti Vogts erleiden musste. Er konnte glanzvolle Spiele spielen lassen und hatte Erfolge, hat die meisten Spiele gewonnen. Aber man hat es ihm nicht gedankt und er hatte nie einen Kredit.
Herr Bundeskanzler, der Besuch bei der Nationalmannschaft, noch dazu in Frankreich. Kann man sagen, es ist ein Besuch bei Freunden?
Ja, natürlich. Es ist ein Besuch bei Freunden, ist vor allem ein Besuch, um unsere Mannschaft zu motivieren, die es eigentlich nicht nötig hat, aber nochmal zu sagen, viele Millionen in Deutschland warten darauf, dass wir, wenn möglich, wieder Weltmeister werden. Aber die Leute sind viel zu vernünftig, als dass sie nicht wissen, dass vieles noch dazwischen kommen kann an Unwägbarkeiten, was man nicht voraussagen kann. Ich bin aber guter Stimmung, dass es was wird.
Helmut Kohl und Berti Vogts waren ja erklärte Männerfreunde. Es wurde hin und wieder immer mal wieder verkündet, sowohl von Berti Vogts als von Helmut Kohl auch, dass man öfter mal miteinander telefoniert und sich gegenseitig Tipps gibt. Es wurde von Soziologen immer ein bisschen gesagt, diese Ehren, also diese beiden Herren gehören zusammen, weil sie eine ähnliche Gesinnung verkörpern. Das des deutschen Spießbürgers, der keine großen Experimente will, der eher wertkonservativ zu Werke geht.
Wir haben jetzt eine Leitung geschaltet zu Professor Walter Jentz, anerkannter Fußballfachmann und Ehrenpräsident der Akademie der Künste.
Ja, anerkannter Fußballfachmann ist vielleicht ein bisschen hoch, ne? Also da würde ich vielleicht, er ist doch eher Literat und so.
Guten Morgen, Herr Jentz.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Herr Jentz, was haben Sie eigentlich von Berti Vogts als Bundestrainer gehalten?
Ein völliger Versager, eine jämmerliche Figur. Man muss es so deutlich sagen. Ich habe ihm vorher noch manches zugute gehalten, aber in der Stunde der Niederlage war er eine klägliche Figur und dabei einen Mangel an Intelligenz an den Tag legt, der mich schon bekümmert.
Harte Worte. Dabei ist Vogts doch einer, der beinahe ideal erscheint als Bundestrainer. Er hat die meisten Spiele gewonnen, wenn auch nicht besonders elegant, war befreundet mit dem Kanzler. Und außerdem verkörpert er doch wie kein anderer die deutschen Tugenden.
Die berühmten deutschen Sekundärtugenden, Fleiß, Ordnung, Disziplin, Pünktlichkeit etc., die für den Aufbau einer humanen Gesellschaft notwendig sind, aber als Sekundärtugenden auch für die Instruktion eines KZs taugen können. Wir reden immer von den deutschen Tugenden. Das sind Sekundärtugenden, die können so oder so sein. Liebe, Freundlichkeit, auch Eleganz, Esprit etc. Die sind eher Primärtugenden. Also die haben wir leider ganz und gar nicht. Und nichts Schlimmeres als die sogenannten Arbeitssiege, wo man dann am Ende sich wieder einmal durchgeschuftet hat.
Herzlichen Dank für dieses Gespräch, das wir aus dem Zusammenhang gerissen haben.
1990 schritten die Deutschen aber nicht bloß zügig auf die Wiedervereinigung zu und entwickelten eine ganz neue Vorstellung davon, wie sie sich als Nation sehen wollten. Dazu kam noch etwas anderes. Die gute alte Sportschau verabschiedete sich wenig später und RAN kam RAN vom Privatsender Sat1. Neue Moderatoren, neues Sendekonzept, alles poppig, schnell und bunt. Ein Ballspiel, das vorher von ein, zwei Kameras abgefilmt und artig kommentiert worden war, wurde zum Medienevent, zur Show. Durch das Privatfernsehen flossen plötzlich nie geahnte Summen in den Sport. Die Vereine wurden reicher, die Spieler und Trainer auch. Und so konnte man irgendwann glauben, die Sportler, das sind doch Angestellte der Fernsehsender. Und weil wir ja Gebühren zahlen bzw. die Werbeblöcke ertragen, können wir auch etwas von denen verlangen. Oder? Gute Unterhaltung.
Ganz alleine sitz ich vorm Fernseher und weine. Du stehst schon wieder nicht richtig im Licht, denn du hast zu kurze Beine. Der Interviewer guckt andauernd auf die Uhr. Er sieht nicht die Traurigkeit in deinem Gesicht und in deiner Frisur. Und die Zuschauer fordern Beckenbauer. Für diese Leute ist völlig klar, wer hier der Kaiser ist.
Natürlich machen wir zum Teil Meinung, das kann man ja, zu leugnen wäre ja Unsinn.
Walter M. Straten.
Aber es ist auch nicht so.
Bild-Zeitung.
Wir haben einen Einfluss, das ist klar. Wir geben das Stimmungsbild wieder.
Der Ghostwriter des Kaisers.
In gewisser Weise kann man einem Trainer das Leben leicht oder schwer machen, das ist auch klar. Wir kanalisieren im Grunde ja nur eine Meinung, wieder die in der Bevölkerung da ist. Nicht mehr und nicht weniger machen wir.
Ich respektiere Berti Vogts vor allen Dingen dafür, dass er der erste Bundestrainer war, der der Bild-Zeitung gesagt hat, ich will kein Geld für Kolumnen. Franz Beckenbauer bekam pro Jahr 1 Million Mark für Kolumnen in der Bild-Zeitung, die andere Leute vermutlich schrieben. Berti Vogts wusste, erstens, er wird 1 Million Mark in den Wind schießen und zweitens, die Bild-Zeitung wird ihn hassen. Und das führte dazu, dass auf der ersten Seite irgendwann das Formular war, Herr Vogts, unterschreiben Sie hier. Oben drüber stand Rücktrittsgesuch. Und diese Gesinnung, die aus Schlichtheit, aus Anstand sagt, meine Interviews gehören von Flensburg bis Passau, jeder Redaktion, die fragt, die verdient im Grunde den Respekt auch von Journalisten. Leider hat er dafür keinen Respekt bekommen.
Der Berti konnte es nicht mit den Medien. Der Berti,
das ist übrigens Franz Beckenbauer.
Er mochte die Medien nicht. Er hat von ihnen nichts gehalten, weil sie selbst nie in der Lage waren, selbst nie Verantwortung übernommen haben und nur dieses dumme Dahergeschreibe oder Dahingesagte, das mochte er nicht. Ja, da hat er so einen innerlichen Widerspruch gehabt. Auf der anderen Seite brauchte er sie, um auch die nötige Plattform zu haben. Auf der anderen Seite hat er von den Medien nichts gehalten.
Also Medien sich gewogen machen, ist sicherlich ein schwieriges Unterfangen.
Gerd Meyer-Vorfelder.
Ich meine, manche versuchen das vielleicht, indem sie sich
Präsident des Deutschen Fußballbundes
mit dieser oder jener Zeitung besonders gut stellen, indem sie denen Sonderinformationen geben, aber diese Rechnung geht ja in der Regel auch nicht auf.
Und was sagt Bild?
Der Franz Beckenbauer wurde Teamchef in Frankreich nach der Europameisterschaft 84. Durch Druck, das muss man auch klar sagen, durch Druck der Bild-Zeitung. Es gibt einfach noch die berühmte Episode, dass das von einem gewissen Kreis in einem Restaurant in Paris beschlossen wurde, jetzt muss es der Franz machen. Und Franz kam rein und dann sagten sie also, Franz, wir haben beschlossen, du musst jetzt ran. Und Franz aus der Nahezeit, ach, okay, hört's auf, macht's keinen Schmarrn hier. Und doch, Franz, du musst es jetzt machen. Gut, dann stand am nächsten Tag schwarz-weißen Schlagzeilenbuchstaben bei uns drin. Franz, ich bin bereit. Weil er im Laufe des Abends gesagt hat, okay, mach ich's halt.
Naja gut, die Bild-Zeitung, die hat ja auch ihre Meinungsforschungen und die wissen genau, was will der Bildleser. Denn ich kann mir vorstellen, dass die Bild-Zeitung nicht zuletzt so erfolgreich ist wegen dem Sport. Denn sie machen einen ausgezeichneten Sport. Die wissen ja, die haben ja auch eine Marktanalyse, Marktforschung. Die wissen genau, aha, das zieht, das wollen die Leute lesen.
Ob ich mich da verändern soll, ich weiß es nicht. Vielleicht hier und da ja, aber anders soll auch eine gewisse Medienlandschaft den Berti Vogts einfach so in Ruhe lassen, wie er es möchte. Und ich möchte mein Privatleben, möchte ich für mich alleine haben.
Ja, die Bild-Zeitung hat ja Berti Vogts immer begleitet und hat damals beispielsweise getitelt, ist Berti noch der Richtige, heute großer Bild-Ted. Dann sieht man ihn wie ein begossener Pudel im Schwimmbad und drüber die Bild-Schlagzeile Berti. Was geht in ihm vor? Ganz Deutschland diskutiert über ihn. Er ist in Frankreich geblieben, er versucht alles zu verarbeiten und dann besonders melodramatisch, seine Frau ist bei ihm.
Also uns wurde vorgeworfen, zu Recht oder zu Unrecht, das ist jetzt Meinungssache, wir hätten immer auf Berti Vogts rumgehämmert, auch von einigen Teilen der Kollegen. Berti Vogts, es liegt halt, man muss es auch ganz klar sagen,
Die Bild-Zeitung hatte generell was gegen Berti Vogts. Ich glaube, er war ihnen ein bisschen zu kleingeistig, was schön ist, weil die Bild-Zeitung ja auch jetzt nicht gerade die großen geistigen Schwünge macht. Ich glaube, die Bild-Zeitung hat Berti eigentlich immer gehasst, weil er einerseits sich natürlich auch konsequent der Zusammenarbeit verweigert hat, im Gegensatz zu solchen Leuten wie Franz Beckenbauer und Ähnlichen, die ja nun jeden Furz noch in die Bild-Zeitung reingehievt haben. War er eigentlich immer jemand, der hat gesagt, ich muss mit dem Boulevard nicht mehr zusammenarbeiten als beispielsweise mit der Süddeutschen Zeitung oder der Frankfurter. Und das kann man natürlich mit dem größten Blatt Deutschlands nicht machen, dass man ihm nicht die genügende Achtung zollt.
Durch diesen Brief in Bild, diesen vorempfundenen Rücktrittsbrief, gab es fast eine Solidarisierungswelle mit Berti Vogts. So nach dem Motto, wir lassen uns ja von der Bild-Zeitung nicht vorschreiben, wann der Trainer zurücktritt. Und dieses behaupte ich jetzt einfach mal, das hat Berti vielleicht noch ein paar Jahre mehr den Bundestrainerjob gebracht.
Berti Vogts ist abgebrochener Werkzeugmacherlehrling und er ist plötzlich auf der Stelle, auf der man fast so viel gefragt wird wie der Bundeskanzler. Er ist der ungeeignetste Mann für die Form von Medienöffentlichkeit, die ihm abverlangt wird. Ungeeignet nicht nur, weil er sprachlich der Medienöffentlichkeit nicht gewachsen ist. Er ist auch dem Kalkül, dem Hintergründigen, dem Bösartigen, dem Doppeldeutigen nicht gewachsen. Und er hat eine Form von instinkthafter Abwehr gegen alles, was sich für klüger, besser, schlauer, gewiefter erachten könnte.
Herr Fuchs, haben Sie mal versucht, in Bezug auf die Medien sich zu verändern? Waren Sie da mal in der Gefahr? Haben Sie sich damit befasst? Muss ich anders auf die Leute zugehen?
Also ich habe Berti Vogts in all den Jahren privat als echten Kumpel und sehr integren Menschen kennengelernt. Immer wenn wir mit einem Mikrofon kamen, war Berti Vogts ein anderer. Und das unterscheidet ihn meines Erachtens ganz extrem von Beckenbauer, aber auch von Völler. Die sind nicht Jekyll und Hyde. Die werfen nicht einen solch riesigen Graben zwischen sich als Privatperson und sich als Teamchef oder Bundestrainer.
Ich habe immer gesagt, also Bitchen, am nächsten Tag treiben sie ein anderes Auto durchs Dorf, also gibt es wieder einen anderen Skandal oder andere große Themen. Und die Bevölkerung vergisst es.
Wer sich nicht verkauft, von dem sagt man nachher, der kann sich nicht verkaufen. Zumindest war es bei Vogts so. Vogts hatte das Problem, nicht zu erkennen, dass es nie um seine Person ging. Deshalb nahm er alles persönlich. Dass die Medien ein verkaufbares Image von ihm wollten. Und verkaufen lässt sich nur, was auf dem Markt gefragt ist. Terriertugenden, Verbissenheit, harte Arbeit, Blut, Schweiß und Tränen. Nein, nein, nicht gefragt. Nicht zu diesem Zeitpunkt.
War die Zeit nach 1990 also bloß der falsche Zeitpunkt für den Bundestrainer Berti Vogts? Als die deutschen Fußballfans sich in einem Trainer, der anachronistische Werte verkörperte, nicht wiederfinden wollten? Und die Boulevardpresse das, wie sagte Herr Straaten, kanalisierte? Vielleicht. Die Figur des Bundestrainers steht nicht für seine Person. Sie hat immer auch eine symbolische Funktion.
Was das heißt? Es gibt in den Medien keinen wahren Franz Beckenbauer. Es gibt auch keinen wahren Rudi Völler und erst recht keinen wahren Berti Vogts. Alles, was wir von diesen Personen wissen, wissen wir aus den Medien. Und in den Medien wird alles Text.
Und diesen Text hätte Vogts vielleicht für sich beeinflussen können, wenn er mehr auf sein Image als auf Wahrheit geachtet hätte. Dass er das nicht getan hat, das macht ihn aber für mich letztlich so sympathisch.
Fußball-Deutschland hatte nichts gegen Berti Vogts. Fußball-Deutschland hatte etwas gegen den Terrier. Vielleicht gegen den Terrier in sich selbst.
Es gibt nur ein Rudi Völler. Ein Rudi Völler! Es gibt nur ein Rudi Völler. Ein Rudi Völler! Es gibt nur ein Rudi Völler.
Gut. Haben wir sonst noch was? Hören wir auf?
Wie, jetzt einfach so Schluss?
Naja, die Zeit ist um. Wir brauchen aber noch die Absage.
Richtig. Kaiser Käthe Terrier. Oder Welche Bedeutung haben Bundestrainer? Feature von Michael Lissek. Ton Martin Katsche-Selig. Regie Michael Lissek.
Atmo- und Dramaturgiehilfen Jens Jarisch.
Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2004. Sonst noch was?
Ich wünsche der Mannschaft vor allem, dass sie zu sich selbst findet, dass sie zusammen spielt, in der klaren Erkenntnis, wir können wirklich nur gemeinsam gewinnen.